Ein Krimi beginnt immer mit einem Mord und am Ende sieht man, wie die Handschellen zuschnappen. Ich möchte heute mit einem Mann reden, der am eigenen Leib erlebt hat, was danach passiert. Herzlich willkommen, Pedro Holzhey.
Ja, grüß Gott.
Sie waren 15 Jahre in Stadelheim, weil Sie Ihre Frau getötet haben. Wie geht es Ihnen heute, wenn ich das so sage?
Also die Entlassung ist jetzt etwas länger als ein halbes Jahr her und so gesehen geht es mir sehr, sehr gut. Aber die Beschäftigung mit dem Thema ist nach wie vor schlimm und wird wohl auch immer schlimm bleiben.
Aber Sie werden ja dadurch auch immer so ein bisschen reduziert auf diese Tat. Also das ist der, der seine Frau getötet hat und nicht der, der noch 27.000 andere Dinge in seinem Leben gemacht hat.
Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist auch das, was recherchierbar ist über mein Leben und weniger das, was ich in den 44 Jahren davor gemacht habe. Aber das gehört eben jetzt zu meinem Leben dazu, mich ein Stück weit darstellen und Dinge gerade rücken zu müssen und nicht so fraglos einfach sein zu können wie jeder andere.
Darin hören wir schon, da hat einer viel nachgedacht in den letzten Jahren über Schuld, über Vergebung, über den Sinn von Haftstrafen und vieles, vieles mehr. Genügend Stoff also für die nächsten 2 Stunden hier auf dem Münchner Kirchenradio. Auch wenn es weh tut, müssen wir wahrscheinlich mit der Tat von Pedro Holzhey anfangen, um zu verstehen, wie es ihm heute geht. Ich versuche mal, es zusammenzufassen. Sie waren Diplom-Ingenieur für Vermessungswesen bei der Bundeswehr, hatten dort den Rang eines Oberstleutnants, also schon ziemlich weit oben in der Hierarchie. Deshalb mussten Sie aber auch oft umziehen. Sowas ist natürlich Gift für jede Ehe. Dann gab es immer wieder Streits. Sie haben sich ein paar Mal getrennt, sind dann aber zurückgekommen, vor allem wegen ihrer Tochter, die war damals 8 Jahre alt. Und bei einem dieser vielen Streits war dann irgendwann ein Hammer im Spiel.
Ja, das ist richtig. Es war 2001, nach einer Ehe, die ungefähr 15 Jahre gedauert hat. Und wir hatten gemeinsam ein Kind, eine Tochter. Und in dem Jahr, in diesem Moment, ist der Streit eben eskaliert. Und ich habe dann letztendlich meine Frau erschlagen. Und ja.
Können Sie sich daran erinnern? Haben Sie das Bild komplett vor sich? Oder erinnern Sie sich eher an das, was danach passiert ist?
Also ich weiß, was davor passiert ist und ich weiß den Augenblick, an dem ich so, wie soll ich sagen, wie aufgewacht bin aus dem, was ich getan habe. Also mir fehlen vermutlich so 1-2 Minuten von dem eigentlichen Tatgeschehen. Aber ich weiß, wie ich da stand und gesehen habe, was ich angerichtet habe. Ja.
Die Richter haben das dann auch als Mord eingestuft und Sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Und nach dem Urteil sind Sie dann in Ihre Zelle geführt worden. Was ging da in Ihnen vor?
Also die ersten 2 Tage habe ich auf einer Polizeistation verbracht und bin dann nach 2 Tagen nach München-Stadelheim eingeliefert worden.
In U-Haft damals noch, oder?
In Untersuchungshaft. Mhm. Die hat dann fast 2 Jahre gedauert, bis der Prozess und alles vorbei war. Und bin dort letztendlich ja vereinzelt worden. Also man kommt dann in eine Einzelzelle. Und es war abends irgendwann, dann schließt sich die Tür, die innen keine Klinke hat. Und man ist mit sich und dem Zellenmobiliar alleine. Und das war der Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, es gibt eigentlich nichts mehr in diesem Leben. Also ich existiere zwar noch irgendwie körperlich, aber ich weiß nicht warum und was das noch soll. Und also ich bin quasi am Nullpunkt meines Lebens angelangt gewesen. Nichts war mehr da.
Das war in der U-Haft?
Ja.
Waren Mitte 40 etwa? Haben Sie damals sich ausgerechnet, wie alt Sie sind, wenn Sie rauskommen? Oder haben Sie erst mal geschaut, wie Sie im Gefängnis weiterleben können?
Also als ich die Tat begangen habe, also Minuten später, war mir klar, dass ich habe das einfach so empfunden, ich werde wohl den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen müssen. Das war mir von Anfang an klar oder sehr, sehr lange Zeit. Ich habe da jetzt nicht in juristischen Begriffen gerechnet oder sowas, sondern es war klar, es ist alles vorbei. Ich habe mein Leben verwirkt. Also, so habe ich das empfunden. Und die Beschäftigung mit was danach kommen könnte, hat viel, viel später angefangen. Also ein Danach gab es in meinem Denken nicht. Es gab nur ein Jetzt und es ist alles zu Ende.
Haben Sie sich da Fragen gestellt in dem Moment? Also Sie haben es jetzt gerade so als so eine Leere beschrieben oder was passiert, was geht da im Kopf vor? Also jetzt habe ich alles verwirkt, ich habe mein Leben verwirkt.
Also meine Gedanken waren bei den Überlebenden und bei meiner Frau und ich habe einfach mich selbst oder wen auch immer einfach nur gefragt, warum? Ja. Ja, weil ich war vorher immer ein vollkommen gewaltloser Mensch. Ich bin vollkommen gewaltfrei aufgewachsen, habe nie Schläge bekommen oder sonst irgendetwas. Also, und habe selbst auch nie zugeschlagen in meinem Leben. Also mir ist es im Prinzip vollkommen wesensfremd. Und dann auch noch so total überzuagieren. Ich konnte das mit mir überhaupt nicht mehr übereinander bringen. Also ich hatte so das Gefühl, das war nicht ich. Natürlich war ich es, aber ich habe nicht verstanden, wieso.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich auch andere gestellt haben dürften, die Sie kannten. Gleich reden wir darüber, wie Sie einer Antwort vielleicht ein bisschen näher gekommen sind und warum Sie daraus neuen Lebensmut schöpfen konnten. Pedro Holzhey hat sich eine Frage immer wieder gestellt, nachdem er seine Frau getötet hatte. Wie konnte ich das tun? Ich, der ich doch eigentlich nie aggressiv war. Hat Ihnen irgendjemand Ihre Fragen beantworten können? Gibt es da Psychologen oder sonst was? Irgendwie müssen Sie ja mit sich ins Reine kommen.
Also am Anfang erstmal natürlich nicht, weil am Anfang ist man ja allein auf seiner Zelle und das 23 Stunden am Tag. Man kann mal eine Stunde raus in den Hof und eine Runde drehen und dann wieder 23 Stunden in der Zelle und sie haben niemanden zum Reden, zum Austauschen. Und in der Zeit habe ich eben angefangen, ja, für mich so zu sprechen. Also ich habe, ja, weiß nicht, ob das Selbstgespräche waren. Ich habe eben laut meinem Schmerz oder meiner Reue Ausdruck gegeben und ich habe erzählt, was in meinem Leben passiert ist und was schiefgelaufen ist und was ich bereue. Und hatte dann so irgendwann das Gefühl, dass ich das nicht umsonst erzähle. Also es war niemand da, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es hört jemand zu und dass es gut ist, das mal auszusprechen. Ich war früher ein sehr verschlossener Mensch, also ich habe über Gefühle nie gesprochen. Alles war immer easy, ich habe alles im Griff gehabt und habe jetzt angefangen, ganz, ganz tief nachzugraben in mir und alles rauszulassen, was so da war, so hinzuwerfen. Heute würde ich sagen, ich habe das vor Gott gelegt, aber das ist 15 Jahre später.
Sie waren damals überhaupt kein religiöser Mensch.
Ich war weder getauft, noch war ich irgendwie religiös, im Gegenteil. Ich kam aus einer konfessionell sehr zerstrittenen Elternhaus. Meine Eltern durften nicht kirchlich heiraten, ich konnte nicht kirchlich heiraten. Also das war eigentlich eher ein Tabuthema. Insofern habe ich nicht mit Gott gesprochen, sondern ich habe einfach nicht gelöst. Ne?
Waren Sie da auf der Suche nach dem Grund, warum das passieren konnte? Warum Sie
also
reagieren konnten?
Genau, warum,
weil Sie das ja gar nicht von sich kannten?
Genau, hätte es denn nicht irgendeinen Punkt gegeben in diesen ein, zwei Minuten, wo ich sage, nein, das geht jetzt nicht, das darfst du nicht tun. Also ja. warum rauscht das dann so durch und explodiert so? Und warum habe ich nicht, wo ich doch so ein Verstandesmensch bin, so ein logisch denkender Mensch, warum kommt dann nicht irgendwo ganz schnell der Punkt, wo das darfst du jetzt nicht tun? Mhm. Und dann war es zu spät. Und meine Frage war, warum musste ich das tun? Warum musste meine Frau sterben? An den damaligen Tagen habe ich gedacht, es wäre viel besser gewesen, ich wäre gestorben, meine Frau könnte leben.
Sie haben das Ganze sich erzählt, laut?
Ja.
Haben keine Antworten bekommen und dann ging irgendwann die Zellentür auf?
Na, ich hab dann gemerkt, dass nach der ersten Nacht, in der ich fast nur geredet habe, dass ich dann das erste Mal schlafen konnte. Das konnte ich, die 3 Tage bis dahin konnte ich nicht schlafen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass mich dieses Sprechen erleichtert und habe immer wieder so den Eindruck gehabt, auch am nächsten Tag, als ich dann wieder aufgewacht bin, dass jemand zu mir sagt, rede, erzähl weiter, rede, rede, rede. Ja. Mhm. Und in dieser Situation, ich glaube 2, 3 Tage nach meiner Inhaftierung, ging die Zellentür auf und ein katholischer Seelsorger kam rein und sagte, Gott, Herr Holzhey, ich weiß, warum Sie hier sind, möchten Sie reden? Und das war wie so ein, da sind alle Lampen angegangen. Also das war wie so eine Antwort auf das, was da passiert war. Da hat mir, ja, ich denke mal heute, da hat mir Gott jemanden geschickt, der hat gesagt, okay, du hast angefangen zu reden, jetzt mach weiter.
Und Sie haben weitergemacht? Und
ich habe weitergemacht, ja.
Das ist dann eine wöchentliche Routine mehr oder weniger geworden?
Also das
oder?
Machen die Seelsorger so, wie sie das unterkriegen, je nach Dringlichkeit. Aber wir haben dann erstmal 2-mal die Woche eine Stunde Gespräch vereinbart, Einzelgespräch. Da hat er mich dann immer geholt in sein Zimmer, hat eine Kerze angezündet und hat mich einfach reden lassen. Also ich glaube, die ersten Male hat er so gut wie gar nichts gesagt. Er hat nur zugehört, war einfach nur da und hat, so habe ich das, hat mitempfunden. Mhm. Und ganz langsam hat er sich dann so ein bisschen eingeschaltet und hat Impulse gegeben. Und dann schau doch da nochmal rein und geh da nicht so schnell drüber hinweg. Was war da, wo kommt es her? Also so ganz langsam angefangen, so analytisch zu werden. Und dann wurde es ganz langsam ein Dialog. Am Anfang war das eher so ein Monolog.
Also mir fallen halt gleich so Begriffe ein wie Reue und Buße. Und wenn man mit einem Seelsorger spricht, war das da so?
Ja, das war schon so. Also die ersten Äußerungen, die ich getan habe, war, was ich getan habe und dass es mir ohne Ende leid tut und dass ich alles im Leben dafür geben würde, wenn ich es irgendwie wieder rückgängig machen oder besser machen könnte, wenn es nicht so endgültig wäre. Das war so das Erste, was mir wirklich am Herzen lag, das auch zum Ausdruck zu bringen. Und so fing es an, ja.
Haben Sie dann irgendwann die Antwort darauf bekommen, warum das passiert ist? Also Sie müssen jetzt nicht sagen, müssen mir nicht erklären, warum es passiert ist, aber haben Sie für sich die Antwort gefunden?
Also zu einem Großteil kann ich, glaube ich, heute erklären, wo mehrere Dinge zusammenspielen. Also so ein Gefühl nach einer langen Zeit, in der man sich ziemlich machtlos fühlt und in der viel schief läuft im Leben, in der viel entgleist, dann in so eine Ecke getrieben zu sein, so gefühlsmäßig. Mhm. Und wenn einen in die Ecke treibt, dann kann man entweder nur zusammenbrechen oder irgendwann aus der Ecke ausbrechen. Und das habe ich wohl getan. Also ich habe so das Gefühl, dass das, was ich so 10, 15 Jahre lang so runtergeschluckt habe, dass das dann irgendwann aus mir so rausgeschwappt ist, wie so ein Fass, was explodiert.
Mhm. Ja. Können Sie denn jetzt sagen, ich habe diese Tat begangen? Also Sie haben ja eben am Anfang gesagt, das war nicht ich.
Ja, natürlich habe ich diese Tat begangen. Mhm. Und da gibt es auch gar keinerlei Abstrich dran. Aber ich hab mich schon am Anfang verglichen mit dem, wie ich denn so war. Ja? Mhm. Ich meine, ich kenne genügend Leute, die sehr aggressiv sind. Es gibt Leute, wo die Fäuste recht locker sitzen. Also es ist mir alles bekannt, wie aggressive Menschen im Alltag dann ja, impulsiv sind und mal die Hand ausrücken. Das war alles nie in meinem Leben der Fall gewesen. Also ich hatte nichts, worauf ich aufbauen konnte, wieso ich sogar mit einem Hilfsmittel schwerste Gewalt ausgeübt habe. Ich musste doch wissen, was ich da tue. Das war so mein Ansatz. Nein, das habe ich schon getan.
Ein Seelsorger hat Ihnen geholfen, den wichtigsten Fragen nachzuspüren. Ob er auch dafür verantwortlich ist, dass Pedro Holzhey sich in der Haft hat taufen lassen, darüber reden wir gleich weiter. Mein heutiger Gast Pedro Holzhey hat 15 Jahre in Stadelheim gesessen. Dort hat er einen katholischen Seelsorger kennengelernt. Wie war dann der Schritt zum Glauben hin? Also Sie haben gemerkt, dass Sie haben es erzählt und da hört jemand zu. Und
also für mich war die Art und Weise, dass sich mir überhaupt noch mal jemand zuwendet und dann auch mit so einer Offenheit und mit so einer Nächstenliebe, hätte ich fast gesagt. Also es war sehr fürsorglich, was er da gemacht hat, seelsorglich. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass noch mal jemand so mit mir spricht und ganz vorurteilsfrei einfach sagt, nun leer alles aus und leg alles hin und schau es dir an. Wir haben jede Zeit der Welt und du kannst kommen, wann du willst. Also dieser Ansatz, das war zutiefst bewegend für mich. Und ich habe dann eben letztendlich einen katholischen Seelsorger kennengelernt. Vielleicht war es Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle. Und ich habe dann eben einen Menschen kennengelernt, der den katholischen Glauben lebt und praktiziert und vervielfältigt und weitergibt und ganz authentisch ist. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, könnte ich mal eine Bibel haben? Vielleicht lese ich die doch mal.
Und die haben Sie ganz gelesen?
Und die habe ich dann von der Einleitung bis zum Schluss durchgelesen.
Habe ich noch nicht gemacht. Ja. Was hat Ihnen das gebracht?
Ja, es war wie eine Kraftquelle und auch wie eine Erkenntnisquelle. Also ich musste mich erst an diese ganzen furchtbaren Geschichten gewöhnen und an diese alte Sprechweise und sowas. Aber ich habe dann gemerkt, dass die Lebensweisheiten, die da drin stecken und dass es Gott gut mit seinen Menschen meint, das hat alles was mit mir zu tun. Und ganz viel, was da drin steht, habe ich gemerkt, das kann ich fast eins zu eins in mein Leben übertragen. Da steht ein Teil drin von dem, wie ich war, und es steht auch ein Teil drin von dem, wie ich sein sollte.
Sie haben sich dann tatsächlich taufen lassen?
Wie, ja, das war wie schnell deutlich, ging das? Deutlich später. Also ein Jahr später ungefähr. Also in der Zeit habe ich dann angefangen, auch aufgrund seiner Ermutigung in Selbsthilfegesprächsgruppen zu gehen, also christliche Gesprächsgruppen. Die auf Selbsthilfecharakter basieren. Das machen Ehrenamtliche im Gefängnis. Und habe dort teilgenommen. Das heißt, ich hatte dann Einzelgespräche mit ihm. Ich hatte Gruppen-Selbsthilfegespräche und habe dann auch versucht, mit Psychologen und Psychiatern zu sprechen. Da bin ich allerdings nicht weitergekommen. Die hatten alle.
Was haben die anders gemacht?
Die hatten einfach keine Zeit.
Okay. Ja. Das heißt, sie hatten im Prinzip viel Zeit zum Nachdenken und viel Hilfe zum Nachdenken.
Erstmal viel Zeit zum Nachdenken und vergleichsweise viel Hilfe zum Nachdenken. Also es waren halt gute Menschen, die sich mir zugewendet haben. Und ich habe einen Raum bekommen, auch mal reflektieren zu können und zu sehen, dass andere auch eine Betroffenheit haben, von der ich was lernen kann. Und auch so ein Stück weit dann zu spüren, dass auch ich schon etwas habe, was ich anderen weitergeben kann. Also andere haben auch gesagt, Mensch, erzähl doch mal, wie kommst du damit klar und sowas. Also da fing dann so was Dialogisches an, wo ich gemerkt habe, das tut mir gut, aber das tut auch anderen gut.
Das war die Selbsthilfegruppe.
Ja, genau.
Und nach einem Jahr kam die Taufe.
Ja, und ich bin dann mit dem Seelsorger diesen Weg gegangen und habe gesagt, ich möchte glauben lernen, ich möchte beten lernen. Und wenn das alles so ist, wie ich das jetzt kennengelernt habe durchs Lesen der Bibel, dann möchte ich eigentlich auch Christ werden. Aber du musst mir dabei helfen.
Jetzt bin ich nun mal als Baby getauft worden. Wie wird man Christ? Also ich meine, da sind diese Gespräche. Sie haben gemerkt, irgendwie, wenn ich da was rauslasse, dann lege ich es eigentlich vor irgendein höheres Wesen und ich bin's los.
Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Gott, irgendwann habe ich das auch so genannt. Also heute spreche ich, wenn ich zu Gott bete, spreche ich mit Jesus. Damals habe ich mit Gott gesprochen. Das war dann doch der liebe Gott. Da hat sich das ein bisschen geändert. Aber ich habe Gott als solches akzeptiert. Das war auch früher in meinem Leben schon so. Also bei der Geburt meiner Tochter zum Beispiel, als ich dabei sein durfte, oder beim Tod meines Vaters, das waren schon Lebensmomente, wo ich gewusst habe, das hat was mit Gott zu tun. Also wir sind Gottes Geschöpfe und Gott holt uns irgendwann wieder zu sich. Also es war jetzt nicht so, dass ich Gott negiert habe, aber ich habe mich mit ihm nie auseinandergesetzt. Und dann habe ich eben gesagt, hilf mir bei diesen Schritten, dem näher zu kommen. Ich habe irgendwann darum gebeten, dass man mir die Beichte abnimmt. Ganz, ganz lange Lebensbeichte. Dann eben, weil wenn man noch nie gebeichtet hat, dann nimmt das ja erstmal kein Ende. Ne?
Genau, also ich denke mir, in Ihrer Situation eine Beichte abzulegen, ist vielleicht ein bisschen anders als die Erstkommunion-Kinder, die mit 8 Jahren da sitzen und sagen, ich habe meine Mama geärgert. Da haben Sie sich wahrscheinlich eine Weile drauf vorbereitet, oder?
Sehr lange, ja. Viele, viele Gespräche waren dann notwendig und dann hatten wir auch mehrere Stunden, wo das dann alles zur Sprache kommen durfte. Und dann kam die Taufvorbereitung. Also,
bleiben wir nochmal kurz bei der Beichte. Dieses Sakrament der Beichte wird ja von vielen auch so als, das muss man auch irgendwie machen, wenn man katholisch bleiben will. Was hat Ihnen diese Beichte gebracht?
Also für mich hatte die Beichte gar nichts mit katholisch oder gar Konfession zu tun. Ich habe gemerkt, Gott weiß alles von mir, aber es ist notwendig, dass ich Gott auch alles sage. Also es war klar, es muss irgendwann im Leben der Augenblick kommen, wo ich vor Gott alles bekenne, was es zu bekennen gibt, auch wenn er es schon weiß. Also diesen Schritt, es anzunehmen, es auszusprechen und zu bekennen und es dann auch zu bereuen, das ist schon so ein Paket, das kann man nicht trennen.
Aber es gibt ja da eine Lossprechung.
Ja.
Wie fühlt die sich für Sie an?
Ja, das war schon irgendwo bombastisch. Also erstmal habe ich solche Worte noch nie gehört gehabt. Und wenn Ihnen in dem Moment, wo Sie das Schlimmste getan haben, was ein Mensch tun kann, wenn Ihnen dann einer sagt, im Namen Jesu, ich spreche dich frei von dem, was du getan hast. Also, fehlen mir die Worte.
Das macht es nicht ungeschehen.
Nein, das ist auch Gottes, also ich habe mich nicht freigesprochen, aber mir ist Gottes Vergebung zugesagt worden. Und auch mit sowas hätte ich natürlich nie mehr im Leben gerechnet.
Dass Sie jetzt als Mensch wieder vor Gott stehen können.
Ja, genau.
Und dann hat Pedro Holzhey sich taufen lassen in Stadelheim. Etwa ein Jahr, nachdem er seine Frau getötet hatte und sich seitdem gefragt hatte, wie es soweit hatte kommen können. Und nachdem er gemerkt hat, dass er vor Gott treten darf und sich als Mensch fühlen darf. Wie ist diese Taufe dann abgelaufen? Ja. Die muss ja ein ganz besonderer Moment gewesen sein. Das war schon nach einer Weile, nach über einem Jahr?
Ungefähr nach einem Jahr. Und es war in der Anstaltskirche in Stadelheim. Und ich durfte einen Taufpaten dazu laden von draußen, also ein guter Freund von mir. Und meine Tochter durfte mit rein.
Und Sie haben Anzug getragen.
Und ich habe einen Anzug getragen mit Krawatte. Das erste Mal nach einem Jahr wieder menschenwürdige Kleidung. Das andere empfinde ich nicht als menschenwürdige Kleidung. Und ich konnte so ein Stück plötzlich wieder ich sein und hatte ein bisschen was wie Privatsphäre und es waren Freunde da. Und also es war ein ganz, ganz heiliger Augenblick so. Und auch das Bekenntnis, allem zu widersagen und das war schon ein sehr ernster Augenblick.
Wenn Sie sowas dann in dem Moment sagen, ist dann wirklich jedes Wort sehr viel stärker, als wenn ich das sage. Also Sie haben ja keinen Vergleich.
Ich hab keinen Vergleich, aber ich habe jedes Wort aus tiefster Seele überlegt und auch ausgesprochen. Selbst die Lieder, die wir dann dort gesungen haben, habe ich mir ausgesucht. Ich habe auch selber ein Lied geschrieben für diese Tauffeier.
Also Sie haben ein Lied geschrieben? Wissen Sie den Text noch?
Ja, das war, dass sich Gott wieder mir zuwendet und dass ich sein darf und dass ich ihn darum bitte, mit meinen Opfern und den Hinterbliebenen liebevoll umzugehen.
Das hat Ihre Tochter auch gehört, das hat Ihr Freund auch gehört, das war wahrscheinlich, wie war das? Haben die darauf reagiert? Wussten die, dass Sie das geschrieben haben?
Ja, das habe ich schon gesagt. Das stand in so einem kleinen Programmheft. Ja, ich glaube, das war schon bewegend für die. Also sie haben, glaube ich, schon gemerkt, dass es mir ernst ist. Sagen wir es mal so.
Pedro Holzer ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Vor einigen Jahren habe ich Pedro Holzer in Stadelheim getroffen. Also ich habe nicht sie besucht, sondern ich habe die Kirche dort besucht, weil die renoviert worden war, glaube ich, und wieder eröffnet worden war. Und Sie waren dort der katholische Mesner inzwischen. Das muss dann schon acht Jahre oder sowas später gewesen sein.
Neun Jahre später, nach der Tat, ja.
Und das war tatsächlich eine ganze Stelle, haben Sie mir erzählt. Wie kommt man bitte in einem Gefängnis zu einer halben oder ganzen überhaupt einer Stelle?
Also die Gefangenen, die in Strafhaft sind, also die praktisch rechtskräftig verurteilt sind, müssen arbeiten. In Bayern gibt es Arbeitspflicht für Strafgefangene. Das heißt, man bekommt einen Job zugewiesen. Und wenn es mehrere Jobs gibt, wird man gefragt, welchen man lieber machen würde.
Was haben Sie gemacht?
Also ich habe angefangen...
Außer Bibel lesen?
Nein, ich habe angefangen nach einem Monat ungefähr mich zu bewerben um Arbeit und bin dann in die Bücherei gekommen. Das war ein sehr guter Job. Dann war ich Vorarbeiter in der Wäscherei. Und dann bin ich für 2 Jahre nach Straubing verlegt worden und habe dort im Industriebetrieb gearbeitet am Computer. Und dann bin ich zurückverlegt worden nach Stadelheim und habe dann 5 Jahre als Vorarbeiter in der Verpackungsbranche gearbeitet. Und dann bin ich hauptamtlich Mesner geworden, bis zu meiner Entlassung.
Dieses in der Verpackungsbranche klingt schon schwer nach Tütenkleben.
Das ist es auch. Plastiktüten also, oder Schals oder Handtaschen einpacken, auspacken, Preisschilder dran machen, Hosen auf Bügel ziehen.
Also es ist tatsächlich so wie dieses sprichwörtliche Klischee.
Genau. Also das sind alles Handarbeiten, die draußen keiner machen will, die das Gefängnis relativ preiswert anbietet. Weil die Gefangenen bekommen ja so gut wie keinen Lohn, also jedenfalls nicht nennenswert, 1,50 Euro pro Stunde oder sowas. Mhm. Und Handarbeiten müssten draußen sündhaft teuer bezahlt werden.
Also erwirtschaftet man einen Teil seines Lebensunterhalts dann auch.
Mhm. Also der Strafvollzug finanziert sich da ein Stück weit selber. Und man ist beschäftigt. Also bei den meisten Gefangenen geht es nicht ums Geld, weil das ist sehr, sehr wenig, sondern es geht einfach darum, aus diesem 23-Stunden Einschluss rauszukommen. Mhm. Das ist eigentlich der größte Vorteil.
Ich hatte Sie vorher so verstanden, dass jeder arbeiten muss.
Nein, nur die Verurteilten. Also die Untersuchungshäftlinge können im Prinzip fast nicht arbeiten. Aha. Und auch da sitzen manche jahrelang in Untersuchungshaft und dürfen nicht arbeiten, können nicht arbeiten.
Ach, die dürften nicht mal?
Also nur in Ausnahmefällen.
Mhm. Okay.
Und bei den Strafhäftlingen ist es halt so, dass wenn Arbeit da ist, also die Justiz bemüht sich nicht besonders darum, dass Vollbeschäftigung herrscht. Sie versuchen schon so Aufträge an Land zu ziehen, aber es hat längst nicht jeder, der arbeiten könnte und müsste, bekommt auch einen Arbeitsplatz. Also gibt es immer Wartelisten.
Als ich Sie damals da besucht habe, haben entweder Sie oder es gab noch den evangelischen Mesner, der auch Organist war. Ich hatte Sie beide da getroffen. Ich weiß nicht mehr, wer von Ihnen das da gesagt hat, aber vermutlich gilt es für Sie beide, dass es ein Ort ist, an dem man mal zur Ruhe kommen kann.
Also wir haben ja das Glück gehabt, dass in Stadelheim eine wunderschöne Kirche steht. Also meistens in anderen Gefängnissen sind es ja nur so Mehrzweckräume, in denen Gottesdienst gemacht wird.
Ja, das ist ein richtiges Gebäude.
Und das ist eine richtige alte Turm. Kirche, wunderbar, mit Turm und Glocken, die wir von Hand läuten durften jeden Tag. Und allein schon die Atmosphäre dort drin, in so einer kühlen, großen Kirche, allein mit Gott und mit dieser Stimmung oder eben auch am Sonntag im Gottesdienst mit Menschen, die sich auch Gott zuwenden oder ich habe dann im Kirchenchor gesungen. Also das waren schon Momente, die kannte ich alle aus meinem früheren Leben nicht. Das war immer durchgetaktet und ein bisschen stressig und sehr rational. Und das war jetzt alles eher emotional, eher nachdenklich, eher ruhig und ein bisschen tiefergehend. Und das war so richtig angenehm, weil der Gefängnistrubel rundherum, der ist ja furchtbar. Ne?
Ich versuche gerade mir das vorzustellen. Also wie ist Gefängnisleben normalerweise? Weil durchgetaktet dürfte das auch sein, oder?
Das ist insofern durchgetaktet, als halt alle Zeiten vorgegeben sind, was sie zu tun und zu lassen haben, wann sie aufzustehen und ins Bett zu gehen haben. Wenn sie Arbeit haben, wann sie arbeiten, wann es Essen gibt, wann es Post gibt, wann Sport ist oder auch nicht. Also es ist alles sauber durchgetaktet. Also man hat so eine Art Vollpension mit Ganztagesprogramm, wobei Programm fast nichts da ist. Aber es gibt so Taktzeiten zwischendrin. Also sie sitzen dann schon zwischendrin 3-4 Stunden auf ihrer Zelle, da ist nichts. Ja, und dann geht halt wieder die Klappe auf und es gibt Essen oder sowas. Und in dieser einen Stunde, in der man dann in den Hof geht, da entlädt sich dann praktisch so alles, was man so in diesen 23 Stunden so aufgestaut hat. Entweder an Frust oder an Fragen oder an Problemen. Und da ist es dann sehr, sehr hektisch und sehr, sehr laut überall. Und alles muss gleichzeitig sein, weil in einer Stunde geht ja die Tür schon wieder zu. Also man wird zu einem vollkommen menschenuntypischen Verhalten angeleitet. Auf der einen Seite vollkommen fremdbestimmt und auf der anderen Seite aber auch vollkommen alleingelassen. Und da habe ich Jahre gebraucht, um damit einigermaßen klarzukommen. Gewöhnt habe ich mich daran nie, weil das sowas von gegen das eigene Empfinden ist. Man hat immer das Gefühl, dass jemand einen steuert, so wie Big Brother oder und auf der anderen Seite sich aber nicht um einen kümmert. Ständiger Wechsel zwischen Hektik und Langeweile.
Aber wenn man arbeitet, hat man ja Kollegen.
Für diejenigen, die arbeiten, ist der Tag ein bisschen strukturierter. Die haben so 6-7 Stunden Arbeit und können sich dann am Arbeitsplatz mit den Kollegen auch so ein bisschen austauschen. Also da kann man wenigstens ein bisschen reden neben der Arbeit her. Aber auch da ist zum Beispiel Samstag, Sonntag ist ja keine Arbeit. Und da ist auch sonst im Gefängnis nichts. Und in diesen 48 Stunden am Wochenende, das ist Wahnsinn. Da verzweifelt man schier.
Was macht man da?
Ja. Im Prinzip nichts, es sei denn, sie sind sehr kreativ oder sie stumpfen ab. Also es gibt schon sehr, sehr viele, leider Gottes, die halt dann ein Leben aus Kartenspielen und Fernsehschauen und Rauchen zusammenbasteln. Ja, und so sehen sie dann nach ein paar Jahren auch aus. Ne? Und dann gibt es die anderen, die versuchen, irgendwas zu machen, die halt versuchen, Briefe zu schreiben oder sich Bücher auszuleihen für ein paar Tage oder irgendein Hobby zu entwickeln oder übers offene Fenster mit dem Nachbarn irgendwie Gespräche zu führen, so behelfsmäßig oder über den Hof rüberrufen oder sowas. Also man muss versuchen, sich irgendwas zu basteln, um dem Tag überhaupt irgendeinen Sinn zu geben, weil Strafvollzug ist sinnentleert. Man wird im Prinzip verwahrt, aber ohne Sinn.
Ein hartes Urteil über den Strafvollzug, aber Pedro Holzhey weiß, wovon er spricht. Und er hat sich vorgenommen, etwas zu verändern. Wie und was? Darüber reden wir gleich nach den Nachrichten. Zehn Jahre saß Pedro Holzhey im Gefängnis, weil er seine Frau getötet hat. Er hätte jede Strafe akzeptiert, sagt er, weil er weiß, dass er das Schlimmste getan hat, was ein Mensch tun kann, nämlich einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Trotzdem sagt er, Strafvollzug ist sinnentleert. Was er damit genau meint, wie es besser gehen könnte und warum er den katholischen Verein Set Free schon während seiner Haftzeit mitgegründet hat und wofür der sich einsetzt, über all das reden wir in der kommenden Stunde. Dass es Gefängnisse in Deutschland gibt, weiß jeder. Aber wie es in Gefängnissen zugeht, weiß mein heutiger Gast Pedro Holzhey. Herr Holzhey, in Krimis, das ist jetzt so meine komplette Bildung immer über dieses Thema.
Ja, mehr weiß ja die Bevölkerung ja, auch nicht. Nee, über den Strafvollzug wird ja nicht gesprochen.
Ja, genau. Aber was dann immer erzählt wird, ist, dass da jeder so seinen eigenen Platz erkämpfen muss. Also, dass es dann für einige Leute auch gefährlich ist. Also, was weiß ich, Polizisten im Gefängnis sind wahrscheinlich schlechter dran als normale Räuber, was auch immer normal ist. Hatten Sie da auch so eine Stellung innerhalb der Gruppe? Oder also ist es eine Gruppe überhaupt?
Diese Zwangsgemeinschaft aus Männern oder Frauen, die sind ja separat inhaftiert, oder auch Jugendlichen, ist ja schon mal, ich spreche jetzt mal von dieser reinen Männerwelt, ist ja schon mal per se ein Stück weit was Unnatürliches. Und unnatürlich ist auch, dass man zusammen sein muss mit einem Haufen anderer, die man sich nie freiwillig ausgesucht hätte. Aber die werden einem ja vorgesetzt. Also man muss mit ganz vielen Menschen zurechtkommen, die dort alle nicht sein wollen, die alle auch mit dir selber eigentlich keinen Kontakt haben wollen und wo jeder erstmal versucht zu überleben, sein Ding zu machen und so viele Vorteile wie möglich zu ergattern in dieser Welt, in der es eigentlich keine Vorteile gibt, sondern nur kleinere Nachteile. Also jeder ist da so erstmal, guckt auf sich. Ja, da wird vergleichsweise viel betrogen und gelogen. Viele erzählen nicht, warum sie da sind, weil sie sich schämen oder was auch immer. Und da werden so Scheinfassaden aufgebaut. Und dann finden sich irgendwann Menschen zusammen, die gleiche Interessen haben oder eine gleiche Herkunft. Und dann bildet sich so Subkultur. Also dass sich zum Beispiel, die Albaner tun sich zusammen, weil sie eben die gleiche Sprache sprechen. Und die Türken und die Deutschrussen und wie auch immer. Also gibt es so ethnische Gruppierungen. Dann gibt es so die Gebildeteren und die Nichtgebildeteren. Dann tun sich Sportler zusammen, die vielleicht gemeinsam wenigstens Volleyball spielen. Sonst haben sie nichts gemeinsam, aber Volleyball spielen sie gerne. Und in diesen Grüppchen herrscht eigentlich wie draußen auch die ganz normale Hackordnung zwischen Menschen. Also wer seinen Mann steht, der kommt da weiter. Und wer sich irgendwie, ich sage mal, als Opfer gibt, der wird auch Opfer. Also das ist schon ziemlich archaisch, wie sich das da drin bildet. Wie in so einem Kessel. Da wirft man alles Mögliche rein und lässt es brodeln und guckt nicht so genau hin, was da passiert. Hauptsache, es büxt keiner aus.
Ja. Was war Ihre Rolle? Ihre Stellung?
Also am Anfang war das sehr schwierig, weil ich war ja vor meiner Inhaftierung, war ich ja Beamter gewesen. Und mir eilte der Ruf voraus, ich bin ein Kripo-Mann, warum auch immer. Mhm. War ich nicht. Aber und damit gehörte ich so wohl mit zu den am meisten Angefeindeten am Anfang. Aber ich konnte das relativ schnell klarstellen. Ich habe also diejenigen, die mir da nachgeschrien haben oder was nachgeworfen haben, ich sofort zur Rede gestellt und habe in aller Klarheit gesagt, was sie glauben von mir zu wissen. Und dann habe ich gesagt, was tatsächlich Sache ist. Und habe gesagt, so, und jetzt überleg dir, wie du weiter mit mir umgehst. Das, was du von mir weißt, stimmt so nicht. So, wenn man das eine Zeit lang macht, dann merken die, okay, der tritt für sich ein. Ich habe jetzt neue Informationen und dann wirst du anders angeguckt. Ja. Wenn du das nicht schnell machst, kommst du unter die Räder.
Aber diese ganzen Mechanismen muss man auch erstmal kennen und begreifen.
Ja, die hat man im Regelfall ja vorher nicht kennengelernt. Also
nee, eben.
Es sei denn vielleicht in irgendwelchen Sportvereinen oder bei den Pfadfindern oder sowas. Ja. Oder in meinem Fall war es eben die Bundeswehr. Ich war sehr lange okay. bei der Bundeswehr gewesen und kannte nun diese ganzen Schrecken von Gemeinschaftsunterbringung, Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsessen und diese Zwangsgemeinschaften, die kannte ich aus langer Eigenerfahrung. Und insofern war mir das schon klar, was da auf mich zukommt. Und das hat mich nicht besonders geschreckt. Mhm. Damit konnte ich umgehen.
Okay. Stadelheim von innen. Pedro Holzhey hat es erlebt und überstanden. Denn er ist jetzt seit einem Dreivierteljahr wieder draußen und wahrscheinlich einer der wenigen Häftlinge, die einfach mal aus dem Knast rausgeworfen worden sind. Was es damit auf sich hat, darüber reden wir gleich. Seit einem Dreivierteljahr ist Pedro Holzhey jetzt wieder draußen, wie man so schön sagt. Am Tag Ihrer Entlassung haben Sie nicht mal Ihren Koffer mitgenommen. Warum wollten Sie Grund haben, wieder zurückzukommen? War das inzwischen so ein schönes Zuhause geworden?
Nein, das ist anders gelaufen. Also ich war ja 15 Jahre in Haft gewesen und war davon leider Gottes nur die allerletzten 4 Wochen im sogenannten offenen Vollzug. Also das ist die höchste Lockerungsstufe. Und habe dann draußen gearbeitet, eine Weiterbildung gemacht, bis zu meiner Entlassungsverhandlung. Und bei der Entlassungsverhandlung selber ist der Entlassungstag festgelegt worden. Der lag ungefähr 10 Tage nach der Verhandlung. Also ich wusste dann, in 10 Tagen werde ich entlassen. Und für meine Entlassung hatte ich auch soweit alles vorbereitet. Ich hatte Unterkunft und alles war alles geregelt. Und dann hat aber die JVA entschieden, mich innerhalb von 2 Tagen zu entlassen. Das wusste ich nicht, damit hat niemand gerechnet. Und ich bin dann praktisch, ich glaube, am Donnerstag war die Verhandlung. Am Montagmorgen hat man mich in dieser Weiterbildung angerufen. Kommen Sie in die JVA, wir können Ihnen nicht sagen, warum, aber Sie müssen sofort kommen. Und dann bin ich halt mit meinem Aktenköfferchen von der Weiterbildung in die S-Bahn, bin zur JVA und gesagt, hier bin ich, was soll ich hier? Sie werden jetzt entlassen, jetzt. Und 10 Minuten später stand ich mit meinem Aktenköfferchen vor dem Tor in Stadelheim und es war wie in einem schlechten Krimi. Die große Blechtür fällt hinter einem zu, man hat ein kleines Köfferchen oder eine Sporttasche oder sowas und sagt, hier bin ich jetzt und nichts ist da. Da war dann natürlich niemand, es war nichts vorbereitet, ich hatte keine Übernachtungsmöglichkeit, ich hatte kein Geld, alles nicht.
Wie kam das? Wollten die Sie rausschmeißen? Ich meine, das verträumt ja jeder.
Man hätte mir noch freie Tage in Geld ausbezahlen müssen und wollte dieses Geld sparen. Und
dann hat man gesagt, freie Tage in Geld?
Man kann Urlaubstage entweder nehmen im Gefängnis, in der Arbeit, dann nimmt man sie, oder man spart sich für die Entlassung auf. Mhm. Und nachdem aber der Richter gesagt hat, zum Tag X werden Sie entlassen,
und 8 Tage hatten Sie
hatte
noch Urlaub,
ich praktisch noch drüber, okay. hatte ich noch Urlaub und den hätte man mir ausbezahlen müssen. Und dann haben wir gesagt, wir zahlen dem so wenig wie möglich aus, dann schmeißen wir ihn lieber sofort raus. Und so bin ich im Prinzip 9 Tage vor Ablauf der 15 Jahre, also vor Ablauf der Mindestverbüßungsfrist, vorher entlassen worden, weil die JVA das so wollte, weil sie Geld sparen wollte.
Genau. Wahnsinn. Als Sie dann da so standen, hatten Sie dann Angst?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe eine riesige Freude empfunden, sowas wie eine ganz, ganz große Erleichterung, weil ich wusste, mit diesem Ton, dass die Tür hinter mir ins Schloss fällt, ist es vorbei.
Aber hatten Sie da Freunde gefunden? Sie konnten sich ja von keinem verabschieden.
Nein, drin nicht. Also man hatte ja so Arbeitskollegen, also Freunde würde ich jetzt nicht sagen. Das habe ich dann hinterher schriftlich gemacht. Ich bin dann zum nächsten Telefon und habe 2 Menschen angerufen, die ich sehr gut kenne. Und der eine hat gesagt, du kannst sofort bei mir wohnen. Und der andere hat gesagt, ich setze mich ins Auto und fahre jetzt los und hol dich. Also dann lief alles. Mhm. Ich habe ein sehr gutes Netz an sozialen Bindungen, Gott sei Dank, gehabt. Aber nicht für diesen Tag, sondern für in 10 Tagen.
Ja. Wie haben die reagiert?
Fassungslos.
Auch gelacht, oder?
Fassungslos. Jeder gesagt, das gibt's doch nicht. Die schmeißen dich vorher raus. Also es ist das genaue Gegenteil von dem, was ich bisher erlebt hatte. Und man musste immer um jede Minute kämpfen, die man raus durfte.
Sind Sie zwischendurch mal rausgekommen?
Ja, ja. Ich hatte fast 4 Jahre lang so stufenweise Lockerungen.
Mhm. Also in den letzten 4 Jahren auch noch.
Genau. Ausführungen, Ausgänge, auch schon mal Urlaube. und dann eben ganz am Schluss diese 4 Wochen im offenen Vollzug.
Ich erinnere mich, als ich da war, sagte einer von Ihnen beiden, mit denen ich da gesprochen habe, heute wäre ein schöner Tag, in die Berge zu gehen.
Das habe ich viele Jahre gedacht, ja.
Sind Sie inzwischen wieder öfter in den Bergen?
Öfter nicht, aber ab und zu war ich schon dort, Gott sei Dank, ja.
Wir haben eben von Pedro Holzhey gehört, wie es im Gefängnis zugeht. Wenn Sie heute zurückschauen, das Prinzip Haft nach einem Verbrechen, wie beurteilen Sie das heute? Also hat es aus Ihnen einen besseren Menschen gemacht oder hat es Ihnen Zeit gegeben, nachzudenken? Oder hat es die Gesellschaft vor Ihnen beschützt? Also hat es was gebracht?
Nein, das muss ich so als Antwort sagen. Aber ich muss schon unterscheiden zwischen meiner eigenen Person und zwischen dem Strafvollzug als solchen, der für alle gelten muss. Also ich versuche das immer so logisch anzugehen. Das habe ich damals auch gemacht. Da habe ich gesagt, okay, für Menschen, die gegen die Regeln der Gesellschaft und gegen die Regeln des Zusammenlebens verstoßen haben, muss es Konsequenzen geben. Jeder Mensch muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Und wenn du dich außerhalb der Gemeinschaft stellst, dann kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und letztendlich hat ja die Gemeinschaft ihr Machtmonopol an den Staat abgegeben. Früher hat man eben Rache geübt. Die Sippe oder der Nachbar hat Rache geübt. So, und das hat man jetzt abgegeben an den Staat. Und gesagt, so, du Staat, kümmere dich um sowas wie Vergeltung. Und entweder eben, indem man Auflagen bekommt oder indem man Geldstrafen bekommt und letztendlich auch durch das Prinzip der Haftstrafe, also des Freiheitsentzugs. Mhm. Und der Staat denkt sich das so, dass er sagt, also dieser Freiheitsentzug soll 3 Ziele erfüllen. Einmal Vergeltung des Staates, also es wird dir ein staatlich gewolltes Übel zugefügt. Mhm. Das wird auch so genannt, Übelzufügung, Vergeltung. Dann der Schutz der Allgemeinheit, damit du eben nicht weiter der Allgemeinheit schadest. Und das dritte ist eben Vorbereitung der Resozialisierung. Das sind praktisch die 3 Strafzwecke. Schutz der Allgemeinheit ist gleich Sicherheit. Und Resozialisierung ist gleich Offenheit, die stehen in vollkommenem Widerspruch zueinander. Also Sie müssen auf der einen Seite, wenn Sie dem Gesetz so folgen wollen, die Mauern so hoch wie möglich bauen, den Kontakt am besten auf 0 einschränken, alle Missbrauchsmöglichkeiten ausscheiden. Also im Prinzip wäre es am besten, der isst nicht und trinkt nicht und telefoniert nicht und spricht nicht und bewegt sich nicht. Und die Resozialisierung, also aus dem Mann wieder ein oder aus der Frau wieder ein vollwertiges und proaktives Mitglied der Gesellschaft zu machen, die müsste von Anfang an dafür sorgen, dass er die Lebensdefizite, die er hat, erkennt, bearbeitet, behebt und hinterher, ich sag mal, ein lebensfähigerer Mensch wird als vorher. So, dazu braucht es Vertrauen, dazu braucht es gleiche Augenhöhe, dazu braucht es Menschenwürde, dazu braucht es ein förderliches Zugehen auf denjenigen, dem geholfen werden soll. Und das ist alles genau das Gegenteil von dem, was Sicherheit braucht.
Dann kann es nur an einer Seite schiefgehen.
Und es kann nur an einer Seite schiefgehen und es geht an der Resozialisierung schief. Also der deutsche Strafvollzug resozialisiert nicht. Das möchte ich so pauschal sagen.
Das ist in irgendeinem anderen Land anders?
Es gibt Abstriche, es gibt andere Modelle, die aber nicht diesen totalen Strafvollzug haben, sondern die eben das Modell, wie resozialisiere ich am besten unter Wahrung einer Grundsicherheit. Also die haben eine andere Philosophie. Die stellen praktisch die Resozialisierung als das Ziel hin, unter Wahrung der Sicherheit. Und hier, vor allen Dingen in Bayern, ist es so, hier ist Sicherheit das Ziel. Und wenn dann noch ein bisschen was übrig bleibt, dann machen wir noch Resozialisierung. Also Gefängnis als solches muss sicher sein für den einen oder anderen. Also es gibt sicher Menschen, die so allgemein gefährlich sind oder so die Selbststeuerungskraft verloren haben, dass man sie nicht wirklich unkontrolliert frei rumlaufen lassen können. Aber ich würde mal sagen...
Genau, das würde ich mir bei dem einen oder anderen einfach wünschen, dass der nie wieder...
Wobei man da schon ganz, ganz individuell hinschauen muss. Da würde ich mal sagen, 10%, ja, plus minus, wären Menschen, wo ich sie jetzt kennengelernt habe, wo ich einfach sage, da fällt auch mir nichts mehr ein, als denen vernünftig und menschenwürdig, aber letztendlich irgendwo abgeschlossen zu verwahren, mit Sinn. Ja? Also man kann ja ganz viel machen mit einem Menschen, der nicht raus und rein darf. Man muss ihn ja nicht einfach nur wegsperren. Das sollte schon sein. Aber die anderen 90%, da würden mir wahrscheinlich bei jedem sinnvollere Lösungen einfallen als zumindest lange Haftstrafen. Also ich denke, nach dem ersten Warnschuss der Inhaftierung oder auch nach dem zweiten, dritten erreicht man nicht mehr viel. Je länger man einen wegsperrt, desto weniger Effekt hat es. Ich habe nicht einen einzigen Straftäter kennengelernt, der, wenn er für das gleiche Delikt 1 Jahr mehr bekommen hätte, gesagt hat, dann hätte ich es nicht gemacht. Wenn sie statt 2 Jahren erfahren, sie müssen 7 Jahre hinter Gittern, dann ist endgültig die Frau weg und die Kinder haben sich entfremdet und der Job ist weg und das Haus ist kaputt und das Auto ist verpfändet. Nach 2 Jahren wäre vielleicht noch was zu retten gewesen. Auch selber vom Gefühl her. Dann heißt es, mich braucht keiner mehr resozialisieren, ist eh alles im Eimer. Und so wird er dann entlassen. Was für eine Katastrophe. 2 Jahre vorher hätte er noch dafür gesorgt, dass sein Leben wieder auf die Reihe kommt. Nach 7 Jahren hat er den Geist aufgegeben. Fällt in die soziale Hängematte und kostet den Staat erst die Haft und dann hinterher ein Vermögen an Sozialleistungen.
Sie haben ganz viel erzählt, was bei Ihnen im Kopf passiert ist. Mhm. Also die Auseinandersetzung mit der Tat von diesem Prinzip Haft aus. Also da hat jemand mal Zeit, über das, was er gemacht hat, nachzudenken.
Ja.
Wie viel Zeit braucht man dafür?
Also man braucht sicher viel Zeit und immer wieder, möglicherweise auch jeden Tag, aber sicher nicht 23 Stunden pro Tag über Jahre. Weil die beste Aufarbeitung, und man muss sie ja meistens mit sich alleine machen, nur die allerwenigsten kommen in den Genuss irgendeiner Art von therapeutischer Begleitung. Irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo er sagt, so, und jetzt habe ich das durch und jetzt mag ich das nicht nochmal machen und jetzt ist es rum und an dem Stand heute bin ich jetzt und da ändert sich nicht mehr groß was.
Können Sie den Punkt benennen, wann der ungefähr war?
Also ich würde mal sagen, bei den Menschen, die ich kennengelernt habe.
Wie bei Ihnen, bei sich
ja, genau, die auch so lange Delikte hatten, war das ziemlich ähnlich. Irgendwann zwischen 5 und 6 Jahren kommt der Punkt, wo man sagt, so, jetzt, ich bin jetzt eigentlich durch. Es gibt keinen Stein mehr, den ich noch nicht umgedreht habe und analysiert habe. Keine Hilfe, die ich nicht in Anspruch genommen habe. Jetzt ist es durch. Und wenn jetzt noch einer kommt und wieder von vorne anfängt, dann will ich nicht mehr.
Und weil Sie diese Art der Haft so sinnlos finden, haben Sie zusammen mit anderen Menschen, die selbst nie in Haft waren, den Verein Set Free gegründet. Was der tut, darüber rede ich gleich hier mit meinem heutigen Gast, Pedro Holzhey. Set Free heißt der Verein, den mein heutiger Gast Pedro Holzhey zusammen mit einer Kriminologin und einer Erzieherin gegründet hat. Was tun Sie in diesem Verein?
Also ich habe ja vorher gesagt, dass ich in diesen christlichen sozialen Gesprächsgruppen drin war und dort habe ich die Arbeit von Ehrenamtlichen kennengelernt, also Menschen, die in ihrer Freizeit ohne Entlohnung und ohne Angestellte des Staates zu sein, ins Gefängnis gehen und mit den Gefangenen ein Stück weit deren Weg begleiten. Durch Gespräche oder von mir aus auch durch Sport oder durch Schachspielen oder durch Besuche, durch was auch immer. Und da habe ich gemerkt, diese Kombination aus offener Selbsthilfegruppe, aus Kontakt mit Ehrenamtlichen, das ist was, was allen Beteiligten sehr, sehr gut tut. Das bringt was. Das hat fast therapeutischen Charakter, auch wenn es keine wirkliche Therapie ist. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann mit denen zusammengesetzt und habe gesagt, können wir nicht zusammen mehr draus machen, als einfach nur jeden Donnerstag für ein Stündchen ins Gefängnis gehen und dann vergessen wir das Ganze wieder, kann man das Ganze nicht organisieren und einen größeren Blickwinkel bekommen.
Also der Blickwinkel, dass der einzelne Mensch dann auch weiter begleitet wird.
Ganz genau, also ein ganzheitlicher Ansatz, am besten Begleitung vom ersten Hafttag bis über die Entlassung hinaus. Und am besten auch ohne Beziehungsabbrüche, also immer die gleichen Begleiter und nicht alle Jahr irgendein neuer, dem ich dann wieder alles erzählen muss oder sowas. Mhm. Also sowas, so eine 1-zu-1-Begleitung für diejenigen, die es brauchen. Und das Ganze dann noch damit verbinden, dass wir versuchen, diesen Strafvollzug zu verbessern und zu verändern und alternativen Modellen den Boden zu bereiten, damit es zumindest eine Alternative zum herkömmlichen Strafvollzug gibt. Da habe ich dann welche gefunden, die gesagt haben, ja, das schwebt auch uns vor. Und dann haben wir erst ein Netzwerk gegründet und ein paar Jahre später den Verein Set3 e.V., Freie Straffälligenhilfe. Und für den arbeite ich nun mittlerweile als Geschäftsführer hauptamtlich.
Was ja ein super Einstieg in die Resozialisierung ist, oder?
Ja, ganz sicher. Natürlich, ich habe mich natürlich auch mit der Resozialisierung anderer beschäftigt, neben meiner eigenen Resozialisierung. Ja, ja. Und insofern ist es gut und ich habe gesehen, es braucht Betroffene, die hinterher das, was sie dort erlebt haben, weitergeben und die auch gehört werden. Also es müssen Betroffene gehört werden, wenn es um Konzepte geht. Wenn Strafvollzug gedacht wird oder weiterentwickelt wird, wenn Gesetze geschrieben werden, dann müssen Betroffene dorthin, sowohl Bedienstete als auch Inhaftierte. Dort sitzen aber weder Bedienstete noch Inhaftierte, da sitzen Juristen.
Das sind die Sachen, die Sie machen möchten. Haben Sie schon irgendwelche Erfolge vorzuweisen?
Also wir arbeiten jetzt
mit dem... Wann gibt es sie überhaupt?
Also das Netzwerk gibt es seit 2008, also jetzt 9 Jahre. Und der Verein ist 2011 gegründet worden. Den gibt es jetzt also 6 Jahre. Und wir haben etwa 40 Ehrenamtliche, die mit und für Set Free arbeiten. Im Wesentlichen machen die Gefangenen Besuche, also Einzelbegleitung. Oder machen Gesprächsgruppenarbeit, gehen also in Sozialgesprächsgruppen im Gefängnis.
Und also das, was Sie eigentlich kennengelernt haben.
Das, was ich kennengelernt habe,
ist jetzt auch systematisiert.
Richtig. Und diejenigen, die so eher zum Leitungskreis gehören, die erweitern eben den Blick und die arbeiten mit Öffentlichkeitsarbeit, die arbeiten zusammen mit anderen Organisationen, die freie Straffälligenhilfe machen, die arbeiten zusammen mit Organisationen im Ausland, die eben andere Strafvollzugsmodelle oder andere Vollzugsmodelle der Resozialisierung praktizieren, die wir kennenlernen möchten und nach Deutschland bringen möchten.
Was gibt es da für Modelle? Kann man da so ein paar Stichpunkte nennen? Was könnte man besser machen?
Bekannt ist eine Gefängnisinsel zum Beispiel. In Norwegen gibt es eine Gefängnisinsel, wo eben Gefangene, ich sage mal, wie in einem Dorf leben, mit allem, was das Dorf hat. Also die betreiben dort eben die Läden, die Bäckerei, die arbeiten dort ganz normal. Aber sie kommen halt von dieser Insel nur ziemlich schwer runter und können aber ansonsten dort ganz normal ihrem normalen Leben nachgehen für ihre Haftzeit. Ein wunderbares Modell. Da gibt es einen einzigen Beamten auf der Insel, und der sagt, ich brauche auch keinen am Fliehen zu hindern, weil die sind glücklich hier. Ja, die können sich selbst verwirklichen, die haben ihre Strafe akzeptiert und jetzt machen sie das Beste draus. Und die haben ganz geringe Rückfallquoten, verschwindend gering. Und wir haben in Deutschland katastrophale.
Das ist dann ja auch wieder messbar, genau.
Das ist wieder messbar. Und wir haben in Deutschland katastrophale Rückfallquoten von 50% und mehr. Also bei über der Hälfte der Gefangenen, wenn man das so krass sagen will, versagt der Staat bei seinem selbstgesteckten Ziel der Resozialisierung.
Der Verein ist ein christlicher Verein. Was ist das Christliche daran?
Der barmherzige Ansatz.
Das heißt?
Und der barmherzige Ansatz, sich jemandem zuzuwenden, der versagt hat, und ihm die Hand zu reichen beim Wiederaufstehen. Unabhängig davon, was er getan hat, die Tat vom Täter zu trennen und das getrennt voneinander zu behandeln. Als Mensch bist du wertvoll, als Täter verabscheue ich, was du getan hast, und du sollst es auch nicht wieder tun. So gehe ich mit dir um.
Haben Sie denn auch schon Gehör gefunden für andere Strafvollzugsmodelle in Bayern?
Ganz schwierig. Also in Bayern nicht. In Bayern stößt man da auf nicht mal auf Verständnis, geschweige denn auf Offenheit. Im Osten merken wir zum Beispiel, dass die neuen Bundesländer ganz andere Strafvollzugsgedanken haben, viel offener an das Ganze rangehen und viel empfänglicher sind für alles, was den Strafvollzug voranbringt. Also mal ganz, ganz neutral gesagt. Die hören zu, die sind interessiert, und ich denke, dass die auch offen wären, alternative Elemente in den Strafvollzug einzubringen. Ja. Ob sie einen gleichwertigen alternativen Strafvollzug genehmigen würden, das weiß ich nicht, das muss man sehen. Aber in die Richtung soll es gehen. Resozialisierungszentren mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Masse derjenigen, die heute in Haft müssen.
Könnte man ja auch splitten, so eine Freiheitsentzugsstrafe in,
genau,
denk mal erst ein Jahr nach und dann gucken wir mal weiter,
genau,
oder so.
Also das Ganze muss sicher freiwillig sein. Also wer nicht resozialisiert oder therapiert werden will, mit dem braucht man es auch nicht zu versuchen.
Mhm. Das wären dann die 10%?
Es setzt immer Freiwilligkeit voraus. Ja. Und dann muss man eben ganz individuell hinschauen. Auch das kann lange oder kurz dauern. Das kann mit viel Therapie oder wenig Therapie sein. Es gibt ja durchaus Menschen, die haben einmal in ihrem Leben was falsch gemacht und sind ansonsten vollkommen lebensfähige Menschen. Mhm. Da muss man nur gucken, dass die das nicht wieder machen. Aber ansonsten brauchen die nichts. Und andere, da fehlt es von vorne bis hinten. Mhm. Die werden auch nicht straffällig, aber die kriegen ihr Leben auch sonst nicht auf die Reihe. Also da muss man schon ganz individuell hingucken. Und sowas könnte in einem Resozialisierungszentrum viel besser gemacht werden,
Also auch das Hinschauen
ungeliebtes
schon.
Anhängsel des Strafvollzugs, der nur auf die Sicherheit achtet.
Pedro Holzer ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Und das war's auch schon fast wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Das heißt, die allerwichtigste Frage habe ich meinem heutigen Gast Pedro Holzer noch gar nicht gestellt. Wie geht es Ihnen heute?
Also ich bin froh, dass ich wieder ein selbstbestimmtes Leben führen darf. Was ich getan habe, das trage ich jeden Tag mit mir und das begleitet mich auch jeden Tag. Und das wird mich auch nicht mehr loslassen. Also ich sehe das wie so einen Rucksack, den ich jetzt einmal angezogen habe und nun muss ich ihn eben tragen. Also ich werde immer damit in Verbindung gebracht werden. Ich werde letztendlich auch in meinen Träumen oder meinen Gedanken das nie vergessen. Aber das ist nur ein Teil meines Lebens und das ist die Konsequenz, die ich tragen muss.
Jetzt haben Sie mit Set Free auf jeden Fall auch einen bezahlten Job, erstmals
zurzeit, ja.
Erstmal befristet, genau. Ein ganz guter Start aus der Haft jetzt erstmal, den andere so nicht haben. Wie stellen Sie sich denn jetzt so die anderen Aspekte Ihres Neustarts vor, also das soziale Umfeld? Ich habe gehört, Sie haben viele Freunde noch von früher oder Freunde, die Sie jetzt durch Set Free kennengelernt haben? Oder?
Also ich habe einen guten Teil meiner Freunde von früher behalten. Die haben mir während der Haft sozusagen die Treue gehalten. Einige habe ich verloren, klar. Und ich habe während der Haft vorwiegend durch die Ehrenamtlichen einen neuen Freundeskreis dazu gewonnen, weil die ersten, die ich vor 15 Jahren kennengelernt habe, mit denen habe ich heute noch Kontakt. Also das sind einfach mittlerweile Freunde geworden. Und insofern ist mein Freundeskreis eigentlich heute fast größer als früher, auf jeden Fall ein Stück weit intensiver, weniger oberflächlich.
Und Sie haben auch gelernt zu reden.
Ja, über meine Gefühle zu sprechen ist immer noch schwierig. Mhm. Vielleicht verliere ich das auch nie ganz. Aber ich habe gelernt, frühzeitig zu sprechen und Dinge anzusprechen und auch in Konflikt zu gehen und nicht zu sagen, Schwamm drüber, kriege ich schon irgendwie hin. Das führt in die Katastrophe.
Haben Sie noch Kontakt zu dem Gefängnisseelsorger?
Der ist leider Gottes verstorben, der erste, der zu mir kam. Mhm. Aber ich habe noch Kontakt zu allen anderen Gefängnisseelsorgern, sowohl in Straubing als auch in Stadelheim, bei denen ich arbeiten durfte. Und mittlerweile ist es auch freundschaftlicher Kontakt geworden bei einigen. Das sind eigentlich eher Freunde als ehemalige Arbeitgeber.
Und wahrscheinlich arbeiten Sie mit denen auch so ein bisschen zusammen,
natürlich,
oder?
Natürlich.
Ja,
natürlich.
Haben Sie Kontakt zu Ihren Kindern?
Leider Gottes nur indirekt. Also das ist wohl das Größte, ja, oder das Schwerste für mich, dass ich zu meiner Tochter eigentlich keinen Kontakt habe, keinen direkten. Sie weiß, wo ich lebe und sie weiß, dass ich frei bin und dass sie sich jederzeit an mich wenden kann, aber das tut sie noch nicht oder tut sie nicht. Und zu meinem Sohn und seinen Enkeln habe ich einen Kontakt brieflicher Art. Er schreibt zwar noch nicht zurück, aber ich weiß, dass er meine Briefe liest und auch den Enkeln vorliest. Und ich erfahre von beiden über Freunde so ein bisschen, wo sie sind, was sie machen, ob es ihnen gut geht, sodass ich das auch ein Stück weit loslassen konnte und ihnen überlassen muss, ob sie irgendwann sagen, okay, ich mache nochmal den Versuch, irgendwie auf meinen Vater zuzugehen oder auch nicht. Das respektiere ich, die Entscheidung.
Das haben Sie nicht in der Hand?
Nein.
Also noch eine ganze Reihe Baustellen.
Ja.
Ich wünsche Ihnen für die Bewältigung alles erdenklich Gute und Gottes Segen.
Danke.
So. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.